Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in den Rest der schönen großen weiten Welt. Heute ist der 29. September 2021. Andreas, dieser Monat ist nun denn bald auch Geschichte.
Ja, das soll so sein. Und jetzt habe ich ganz vergessen, in den Wetterbericht zu sehen. Ich weiß gar nicht, wie es heute wird. Wir haben heute einen sehr starken Nebel noch, aber es ist auch der Frühnebel noch und wir können den See nicht sehen und er changiert jetzt quasi unter oder hinter dem Nebel. Ansonsten ist ja alles gut. Ja, der Monat geht zu Ende, der Herbst kommt.
Ja, der Herbst ist schon da, die Bäume verfärben sich und es ist, das sei vielleicht noch informationshalber gesagt, sehr warm draußen. Wir haben zwar Nebel, aber es ist mollig warm.
Ja, das stimmt.
Schön, danke für den Kommentar. Wir fangen gleich an. Es ist ja nun gewählt worden in Deutschland. Ja, man sagt ja immer, jedes Volk bekommt die Regierenden, die es verdient. Ich weiß nicht, wer das alles verdient hat. Möchte ich mich auch nicht dazu äußern. Auf jeden Fall gab es doch wohl auch einige Pannen. Und nun ist es sehr gefährlich geworden, in Deutschland von Wahlbetrug zu sprechen. Aber man darf vielleicht noch über Pannen sprechen. Also YouTube löscht ja jeden praktisch, der sich dazu äußert.
Ja, also wir haben jetzt tatsächlich das Zentralkomitee der Europäischen Union. Und das sehen wir mittlerweile in der gesamten westlichen Welt. Der Medienkrieg findet statt. Und wer eine andere Meinung hat, wird abgeschaltet. Die Partei hat immer recht. Das ist die neue Devise.
Klingt dies ein bisschen ironisch, zynisch?
Nein, da ist ja Struktur drin, das haben wir in der DDR gehabt. Da hatten wir eben halt auch Wahlbeteiligung von 100% und die SED hatte eben halt auch 90% im Prinzip der Stimmen auf sich vereinnahmt. Das haben wir jetzt wieder.
Ja, 89%, gut 89% haben sich für Rot, Rot-Grün oder Rot-Grün-Blau oder so entschieden. Es ist ja wirklich völlig egal. Über eine Panne sprechen wir, aber wir haben viele Zuschriften von euch bekommen über Unregelmäßigkeiten bei der Wahl am letzten Sonntag. In Bremen gab es zum Beispiel ein Wahllokal, da ist eine peinliche Panne, wie es heißt, passiert. Hintergrund sei ein organisatorischer Fehler gewesen. Insgesamt wurden dort 409 Stimmen bei der Bundestagswahl abgegeben. Davon waren jedoch nur 8 gültig, also mit anderen Worten 401 ungültige Stimmen. Und das hat natürlich dort im Südwesten Bremens für Verwunderung gesorgt. Und man fragt sich, was steckt dahinter? Also der Stern schreibt, der Fehler lag nicht bei den WählerInnen, sondern ein organisatorisches Problem war es, in dem Wahllokal wurden die falschen Stimmzettel ausgegeben. Die Wählenden erhielten Zettel aus einem falschen Wahlkreis. Der Fehler wurde erst zu spät erkannt und BriefwählerInnen hingegen haben dann die richtigen Wahlzettel zugeschickt bekommen.
Naja, warum soll jetzt nach diesen vielen Jahren der kompletten Inkompetenz da sich etwas ändern? Wir wissen ja letztendlich, dass die Wahlen wenig zu melden hat und wenn Wahlen etwas verändern könnten, dann wären sie eh verboten. Also insofern ist das Makulatur. Ob da Wahlfälschungen am Spiel sind, was man ja nicht mehr sagen darf. Ich bin ziemlich sicher, es sind immer Fälschungen am Spiel, wobei moderne Staaten wie die westliche Welt, die fälscht gar nicht mehr die Wahlen, sondern die fälscht die Wähler, nämlich durch Falschaussagen und durch falsche Informationen, durch Fake News und so weiter und behauptet dann, dass die meist die wahrheitlichen Aussagen, dass die dann ausgerechnet dann die Fake News sind. Also eine völlige Verkehrung ins Gegenteil. Was soll man dazu noch sagen?
Gar nichts mehr. Man kann ja sowieso nichts sagen. Man ist ein Verschwörer oder Leugner oder was auch immer. Hier wird es jetzt allerdings schwer, andere Schuldige zu finden, denn es wurden gestern Büros in Hamburg durchsucht und zwar von Hamburger Politikern, die mit Olaf Scholz, dem neuen Bundeskanzler in Spee zusammengearbeitet haben, offenbar sehr eng und auch sehr abgesprochen, denn Büros und Privaträume der Politiker wurden gestern von der Staatsanwaltschaft durchsucht. Es geht um den Skandal, um die Cum-Ex-Geschäfte der Warburg Bank. Und im Mittelpunkt steht in diesem Zusammenhang der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs. Der ehemalige SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs. Der Mann ist nämlich gestern von allen Ämtern überraschend zurückgetreten und ihm war spontan eingefallen, dass er sich doch lieber jetzt um sein Privatleben kümmert.
Ja, das spricht natürlich Bände. Man muss einfach dazu wissen, worum es bei dieser Cum-Ex-Geschichte eigentlich geht. Die Warburg Bank ist wirklich bekannt dafür, dass sie gute Gewinne einfährt und sehr profitabel ist. Ich hatte selbst eben das Vergnügen, auch mit den Vorständen der Warburg Bank um die Jahrtausendwende mehrere Gespräche zu führen und die haben mir auch dieses Gefühl vermittelt. Aber was ich damit sagen will, ist, bei dieser Cum-Ex-Geschichte geht es darum, dass hier Aktien, also Wertpapiere an einem bestimmten Stich eine Dividendenzuweisung bekommen. Und man hat dann genau an diesem Stichtag herum diese Aktien, also die Anteile, quasi auf einen anderen Halter quasi übertragen. Und so konnte man am Stichtag gar nicht feststellen, wer war eigentlich schon im Besitz der Aktien und wo lagen die Aktien jetzt eigentlich noch. Und so konnte man umgehen, dass die Dividenden versteuert wurden. Das ist also ein Trick, das sind kriminelle Grundgedanken dahinter. Und diese ganze Geschichte hat sich über viele Jahre hingehalten und es wurde dann natürlich rechtlich dagegen auch vorgegangen, staatsanwaltlich vorgegangen. Nun muss man dazu wissen, dass die Warburg Bank auch ein Spender ist, eben halt der SPD in Hamburg. Das ist nur nebenbei bemerkt, hat natürlich nichts damit zu tun, das ist ganz klar. Also das kann nur Zufall sein, dass eben halt Herr Scholz auch eben Bürgermeister in Hamburg war und von der SPD. Und das Problem ist jetzt gewesen, dass durch eine Zeitverzögerung durch Anordnungen, die hier im Raum stehen, durch die Politik eine ganz bestimmte Verjährungsfrist überschritten wurde, sodass dann plötzlich die Warburg Bank nicht mehr verpflichtet wurde, diesen Schaden wieder gut zu machen. Da ging es um 47 Millionen Euro Steuergelder. Und diese Steuerumgehung, Vermeidung, vielleicht auch Hinterziehung, das wird ein Gerichtsprozess regeln, eventuell spielt aber keine Rolle mehr, weil es verjährt ist. Und hier steht im Raum, dass es mit Hilfe eventuell des neuen Bundeskanzlers Scholz zustande gekommen sein könnte.
Der hat ja in mehreren Punkten hatte er ja Erinnerungslücken. Er kann sich ja an vieles nicht erinnern. Und ganz spannend ist, dass Tichys Einblick ein Interview geführt hat mit dem Experten Thomas Spahn. Der ist Experte für Politik und Wirtschaft unter anderem. Und der ist gefragt worden, was denn der Herr Kahrs, der ja doch offenbar eine Schlüsselrolle zu spielen scheint, wir bleiben mal ganz vage, was der denn überhaupt für ein Typ ist. Und da antwortet der Herr Spahn, also nicht zu verwechseln mit Jens Spahn. Er sagt, es ist eine gute Frage, denn man darf nur ganz vorsichtig formulieren über Herrn Kahrs, denn der, wenn man etwas nicht hundertprozentig nachweisen kann, scheint immer sofort mit entsprechenden Reaktionen abzufedern. Also es gab ja schon mal Vorwürfe gegen ihn, aber da gehe ich jetzt auch nicht rein, weil er da wohl auch sehr heftig mit Gegenreaktionen gearbeitet hat. Und Spahn sagt Folgendes, er sagt, Johannes Kahrs ist seit vielen Jahren Mitglied der Hamburger SPD. Er ist dort in die Nachfolge eines des einflussreichsten Strippenziehers der Partei vom rechten SPD-Flügel gegangen, hat den Kreisverband Mitte übernommen und galt lange und in gewisser Weise auch heute noch als der einflussreichste SPD-Politiker, den die Partei in Hamburg hatte. Er hat den Ruf, ein begnadeter Strippenzieher zu sein, Netzwerkbauer, übrigens auch Netzwerke-Ausrüster. Das heißt, dass seine Leute oder die Personen, die aus seinem Dunstkreis kommen und die ihm nahestehen, gezielt allüberall dort platziert worden sein sollen, wo es ihm dienlich sein könnte. Naja, das ist ja eigentlich ein typisches System in der Politik, oder?
Ja, das ist der Klassiker. Was hier nochmal deutlich wird, ist, dass gerade so in der Kommunalpolitik ganz wichtige Fäden gezogen werden. Wir dürfen uns tatsächlich bei den Politikern nicht nur auf die Bundespolitiker beziehen, sondern die Schweinereien fangen schon auf regionaler Ebene an. Was mich hier ganz besonders eben halt stört, ist dieses Zweierlei Maß in der Gesamtpolitik. Für mich ist wichtig, dass hier ein Olaf Scholz eine große Rolle offenbar mitspielt und er deshalb auch staatsanwaltschaftlich überprüft wird. Und der soll nun Bundeskanzler werden, obwohl wir im Vorfeld in seiner Amtseinführung schon erfahren haben, dass da ein großer, schwerer, eventuell krimineller Akt zugrunde liegen könnte. Und jetzt vergleiche ich das mal mit dem Bundespräsidenten Christian Wulff damals, wo die Zeitungen proppevoll waren. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass er sich aufgrund seiner privaten Verbindung zu eines Landesbankenchef etwas günstigere Konditionen für die Kredite seines Einfamilienhauses hat finanzieren lassen und hat er wohl ausgehandelt. Und darauf musste er zurücktreten. Die Zeitungen waren voll damit. Und hier geht es um eine schwere kriminelle Geschichte von 47 Millionen Steuerhinterziehung, in der der Bundeskanzler Scholz, der zukünftige, eventuell eine tragende Rolle gespielt haben könnte. Und dieses zweierlei Maß, das ist wirklich bezeichnend.
Dazu kommen wir jetzt vielleicht noch ergänzend. Also Thomas Spahn ist eben nicht nur irgendein Wissenschaftler für Politik und Wirtschaft, er ist auch Historiker. Er hat lange journalistisch gearbeitet als politischer Redakteur für die Welt am Sonntag, Hamburger Morgenpost, Berliner Kurier. Er war auch als Kommunikationsberater übrigens tätig, zum Beispiel für die Töchter der Lufthansa, für das Unternehmen der Deutschen Bahn sowie mittelständische Unternehmen, die er eben auch beraten hat in Sachen Kommunikation. Also er ist schon ein wirklicher Experte und er sagt, wenn ich jetzt die Anschuldigungen oder die Berichte richtig verstanden habe, geht es ja offensichtlich nicht nur um Johannes Kahrs, sondern auch um einen ehemaligen SPD-Senator und eine Mitarbeiterin der Finanzverwaltung. Und ja, es ist vorstellbar, dass die Connections, dass die Netzwerke in dieser Art bestanden haben und durchaus auf dieser Ebene Interessen auch Außenstehender in irgendeiner Form eingeflossen sind. Und dann wird hier ganz konkret gefragt, die Warburg Bank soll ja an den Ortsverein der SPD Hamburg Mitte Geld gespendet haben. Könnte es sein, dass sie sich damit in irgendeiner Weise erkenntlich zeigen wollte? Und dann sagt Spahn, könnte vieles, auch da wäre ich sehr vorsichtig in der Formulierung. Lasst es mich so sagen, warum sollte eine Privatbank ausgerechnet einer SPD-Untergliederung große Spenden zukommen lassen, wenn sie nichts davon hat? Und er wird dann gefragt, Olaf Scholz war ja seinerzeit Hamburgs Bürgermeister und hatte sich mit dem Chef der Warburg Bank getroffen. An dieses Treffen erinnert er sich aber nicht mehr, wie er überhaupt ziemlich viele Gedächtnislücken hatte. Und die Frage, welche Rolle spielt denn Olaf Scholz? Und Spahn sagt, er war damals erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Als solcher ist er in einer Kaufmannsstadt, wie es Hamburg am Ende immer noch ist, selbstverständlich auch Ansprechpartner für führende Vertreter der Wirtschaft. Und ja, wenn mal ein führender Mann einer Privatbank, die in Hamburg angesiedelt ist, den Wunsch hat, mit dem ersten Bürgermeister zu sprechen, wird sich sicherlich ein Termin finden lassen. Was mich allerdings irritiert, sagt Thomas Spahn, auch wenn es selbstverständlich zum alltäglichen Geschäft eines Bürgermeisters gehört, mit Wirtschaftsvertretern zu sprechen, es irritiert mich schon, dass der Bürgermeister, der einen so wichtigen Mann aus der Wirtschaft, einen der führenden Privatbankiers bei sich zu Besuch hat, sich an das Gespräch überhaupt nicht mehr erinnern kann.
Naja, es gibt hier zwei Möglichkeiten. Entweder er will sich nicht erinnern, oder er ist ein kompletter Dilettant. In dem Moment, wenn ich in einer wichtigen politischen Funktion oder auch in einer unternehmerischen Funktion bin, ich habe das auch gehabt in meiner Unternehmensführung beispielsweise, dann werden über alle sachlichen Themen grundsätzlich Protokolle geführt. Er braucht doch einfach nur in seinen Terminkalender reingehen und gucken in dem Protokoll, was ist dort genau besprochen geworden? Was ist da gesprochen worden? Und wenn da kein Protokoll vorliegt, dann ist offenbar keins angefertigt worden. Und wenn keins angefertigt wurde, dann wurde irgendetwas gesprochen, was eben nicht protokolliert werden sollte. Und das spricht nicht für Scholz. Oder er ist so dilettantisch, dass man nicht einmal die Grundregeln einer vernünftigen Kommunikation beherrscht, wenn man eine bestimmte Ebene überschritten hat, auf der diese Dinge essentiell wichtig sind, dass alles festgehalten wird. Denn solche solche Dinge werden einem im Nachhinein immer wieder um die Ohren gehauen. Ja, wieso? Wir haben doch das und das gesagt. Da sagt man Protokoll raus. Bei mir war das zum Beispiel so, wir haben ein Gespräch geführt und das nur auf einer mittelständischen unternehmerischen Ebene. Und alle Teilnehmer haben anschließend das Protokoll zur Unterzeichnung bekommen und zurückgesandt. Wenn das nicht stattfindet, dann wird mir Angst und Bang, wenn so etwas Dilettantisches tatsächlich Bundeskanzler wird.
Eigentlich müsste das hier in dem Gespräch ja dann auch erwähnt worden sein, wurde es aber nicht. Aber du hast vollkommen recht. Selbst du führst einen wirklich exakten Terminkalender und ich inzwischen auch, wurde dazu erzogen, weil es wichtig ist, immer wieder zurückverfolgen zu können.
Ja, das mache ich grundsätzlich und du weißt, wie wir da sind. Wenn wir Gespräche haben, beispielsweise mit Partnern oder Journalisten, sind Politiker, Unternehmer oder sonstiges, dann werden Protokolle angefertigt und jeder bekommt eine Kopie davon. Und die vermeintlichen Dinge nach dem Motto, wer welche Marmelade gegessen hat, sind da nicht drauf, aber alle Sachthemen im Detail und auch vor allem mit einem Ergebnis ganz klar beschrieben, was genau das Ergebnis ist und jeder weiß Bescheid.
Ja, jedenfalls ist das hier so. Aber du bist nicht der erste Bürgermeister, doch hier aus dem Haus schon.
Das nicht, aber ich bin eben halt professionell arbeitend.
Und du meinst, das ist was anderes?
Ja.
So, also der Historiker Spahn sagt, wenn ein ehemaliger Bürgermeister sich an ein solches Gespräch überhaupt nicht mehr erinnern kann oder vielleicht auch nicht erinnern will, schürt das natürlich schon den Verdacht, dass er sehr genau weiß, worüber gesprochen worden ist und dass er auch ganz genau weiß, dass das, worüber gesprochen ist, dann, wenn es an die Öffentlichkeit käme, nicht zu seinem Nutzen sein könnte. Also, das ist das typische Verhalten vor Untersuchungsausschüssen. So nach dem Motto, ich kann mich an nichts erinnern. Und das Gegenteil kann natürlich niemand beweisen. Aber glaubwürdig ist es nicht. Und vor dem Hintergrund, den du gerade genannt hast, wo ist das Protokoll, ist es natürlich auch nicht seriös. So könnte man ja sagen. Und Spahn wird gefragt, also dieser Politikwissenschaftler, ob sich diese Durchsuchung in Hamburg eventuell auf seine Kanzlerchancen auswirken könnten. Und er antwortet, er sieht es unmittelbar noch nicht. Es hängt natürlich davon ab, ob und was dabei rauskommt. Wenn sich also tatsächlich herausstellen sollte, dass Johannes Kahrs mit seinen ohne Zweifel sehr guten Verbindungen in die SPD und in die Verwaltung aktiv daran mitgewirkt hat, dass aus der Verwaltung heraus eine Millionenforderung gegen eine Privatbank quasi vom Tisch gefegt worden ist, dann stellt sich natürlich schon die Frage, kann so etwas stattfinden, kann so etwas exekutiert werden, ohne dass der Senator und ohne dass der erste Vorsitzende des Senats, also der erste Bürgermeister praktisch, davon irgendetwas mitbekommen haben können. Und er sagt, das kann ich mir ehrlich gesagt schwer vorstellen. Andreas, Kahrs ist mit fliegenden Fahnen von allen politischen Ämtern total überraschend zurückgetreten. Könnte es auch sein, dass er einfach das Bauernopfer wird?
Ja, das kann natürlich sein. Er hofft wahrscheinlich, dass dann auch nicht weiter geforscht wird, weil es dann politisch natürlich nicht ausgeschlachtet wird. Wenn er keine Funktion mehr in der SPD hat, dann mag das wohl sein. Und dann finden solche Fluchtbewegungen oft statt. Also nochmals, ich denke beispielsweise, als Joschka Fischer mal vor einem Untersuchungsausschuss saß, da war seine Standardantwort auf jede Frage, ich kann mich nicht daran erinnern. Und Herr Präsident, Sie glauben doch nicht, dass ich mich daran erinnern kann. Das war vor 6 oder 7 oder 8 Jahren. Und das ist nochmal ganz wichtig. Selbst ein Schrebergartenverein protokolliert beispielsweise einen Tagesordnungspunkt, wo ein Briefkasten angebracht wird. Ja, aber hier bei solchen politischen Relevanzen im Prinzip heißt es plötzlich, ja, da haben wir was besprochen, aber schon so lange her, das weiß ich nicht mehr. Das ist ja wirklich vergleichbar mit einem Irrenhaus.
Welche politischen Wanzen?
Was für Wanzen?
Ach, Relevanzen.
Relevanzen.
Ah, politische Relevanzen. Mhm. Die Betonung liegt auf Wanzen. Spannend.
Ja, genau.
ja, und jetzt wird also in der Politik, wir werden sehen, was da rauskommt. Also wir werden das jetzt weiter natürlich im Auge behalten und ihr werdet es wahrscheinlich vielleicht am Rande in den Mainstream-Medien mitbekommen. Und während jetzt also um die Pöstchen geschachert wird, um eine Koalition, da werden ja alle möglichen Farben jetzt miteinander verquickt werden und die Gespräche laufen und laufen. Es kann ja auch sein, dass das noch ein bisschen dauert, ne?
Was meinst du jetzt?
Ja, hier die wer wird Kanzler, wie wird die Koalition sein, wer wird welchen Posten bekommen. Lauterbach wird ja als Gesundheitsminister gehandelt. Das ist etwas, auf das du hinfieberst, das wissen wir.
Ja, ich meine, kompetenter kann es gar nicht gehen als Lauterbach als Gesundheitsminister. Also ich glaube auch jetzt, nach dieser Wahl werden jetzt die Wunden geleckt. Wir können nur hoffen, dass so lange wie möglich die Koalitionsverhandlungen laufen, denn dann finden keine unsinnigen weiteren Entscheidungen statt. Nur im Rahmen der Impfjunta, die wir natürlich haben, denn laut Infektionsschutzgesetz ist es ja so, dass sie sowieso nicht an die Macht kommen, egal welche Positionen da ausgewürfelt werden. Das ist ja ein Ablenkungsmanöver. Die Macht befindet sich nach wie vor im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes, im Rahmen des amtierenden alten Zirkels. Merkel, Spahn, Drosten, Wieler und so weiter und so fort. Das sind diejenigen, die ganz normal weitermachen. Und diese gesamte Diskussion sind ja Ablenkungsmanöver.
Herr Drosten hat ja auch gleich seinen Berechtigungsstatus wieder mehr oder weniger kenntlich gemacht, indem er sich heute geäußert hat, dass das ganz furchtbar ist mit den Zahlen jetzt, was die Mikrobe angeht, und er sich schon wieder große Sorgen macht.
Ja, ist interessant. Also er hat gesagt, die Zahlen sehen ganz übel aus. So titelt die Bild-Zeitung ganz oben. Und die Zahlen sehen ganz übel aus und sein ernstes Gesicht wieder dazu. Und er sagt, wir müssen dringend mehr Impfquote haben. Und dabei sagt er dann, dass 65% der Deutschen geimpft sind. Nun weiß ich nicht, ob das 65% der gesamten deutschen Bevölkerung sind oder nur 65% der impffähigen Bevölkerung. Denn kleine Kinder beispielsweise sind ja noch gar nicht impffähig oder beispielsweise Leute, die krank sind, die nicht geimpft werden dürfen, zum Beispiel bei Vorerkrankungen wie Corona-Insuffizienzen, Myokarditis oder sowas, die man hatte, dass man sagt, nee, die lieber mal nicht impfen. Denn wenn man die abzieht, dann sind natürlich 65% eventuell unter 50% der Gesamtbevölkerung. Umso mehr verwundert mich, wenn so wenig Leute geimpft sind im Verhältnis, dass die Wahlergebnisse so ausgegangen sind, dass quasi 89% der Wähler gewählt haben, die Parteien, die sich letztendlich für diese Impfung aussprechen. Das ist auch schon so ein bisschen komisch und widerspricht so ein bisschen dem Gefühl von dem, was die Menschen wollen und was sie nicht wollen. Denn bei der Impfpropaganda, die gemacht wurde, immer noch eine so hohe nicht geimpften Quote zeigt, dass die Masse der Menschen, die unkritisch sind, sehr viel größer ist, als es gern in den Medien dargestellt wird.
Ja, ich möchte noch mal zu den politischen Parteien zurückkommen. Also Herr Scholz hat ein bisschen Probleme. Dann haben wir Herrn Laschet, der ist im Moment der Prügelknabe und wird ja so von allen ziemlich gemobbt und gebasht. Aber irgendwie immer klarer und reiner wird das Licht über Grün. Also das sind ja wahrscheinlich doch die Retter dieser Menschheit. Und ich habe gerade einen Artikel zugeschickt bekommen, aus Mai 2021. Und zwar hatte als Gastautor Hans-Hermann Tietje, der ehemalige Bildchef, für die Achse des Guten einen Beitrag veröffentlicht mit der Überschrift Drecksland Deutschland. Das ist natürlich nicht Tietjes Meinung, sondern er zitiert hier den grünen Chef Roberta Habeck, wie Frau Baerbock immer sagt. Und der hat wörtlich geäußert, jedenfalls wird es hier so zitiert: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland noch nie etwas anzufangen und weiß es bis heute nicht. Und Tietje kommentiert, ehrlicher kann sich niemand ausdrücken, nicht mal Gregor Gysi.
Ja, die Grünen sind dafür bekannt. Ich denke an die Fahne, die sie jahrelang oder lange über ihre Parteizentrale haben wehen lassen, wo drauf stand, Deutschland halt's Maul. Ich denke an die vielen grünen Politiker, allen voran Frau Roth, Claudia Roth, die dann eben halt gesprochen hat, was war das, Deutschland, du mieses Stück Scheiße oder irgendwie so etwas. Und wenn Deutschland ein mieses Stück Scheiße ist und man mit Patriotismus und mit dem Land nichts anfangen kann, dann frage ich mich, wie man sich denn um den Vorsitz bewirbt, dieses Land denn zu führen, was man so verachtet. Das ist ja absurd. Und wenn man dann auch noch der Meinung ist, dass dieses Land das Maul halten soll und auf der anderen Seite Vorbildfunktion haben soll für andere Länder, nämlich die Energiepolitik und diesen ganzen Irrsinn, der da gerade läuft, auch noch zu übernehmen, das heißt Exportschlager von großen Ideologien, da sich so darstellt und gleichzeitig sagt, die haben nicht öffentlich zu sagen, halt's Maul, Deutschland, da merkt man eben halt die Dummheit der Widersprüche, weil die so simpel erkennbar ist. Und das zeigt eben halt auch das Niveau offenbar, was in dieser Partei vorherrscht.
Ja, es gab ja auch Aussagen von Grünen, aber auch von linken PolitikerInnen, dass beispielsweise noch immer Deutschland zu weiß ist. Also, dass es ja auch mehr und mehr durchwirkt werden soll. Und ich meine, man kann dieser Meinung sein, aber wenn man dann politische Ämter bekleidet und Entscheidungen zu treffen hat, dann weiß man ja auch, wie diese Entscheidungen ausgehen. Das heißt, Andreas, dieses Deutschland hat ja offenbar wie kein anderes Land auf der Welt viele Menschen, die eine so übersteigerte Art von Selbsthass, von Eigenhass haben, aufgrund natürlich der Historie, die verheerend gewesen ist. Aber genauso verheerend sind jetzt die Folgen für den Bestand dieses Landes, für eine Art Selbstwertgefühl der Menschen.
Ja, das ist ein rot-grün diktierter Rassismus. Ein ganz starker Rassismus gegen alles das, was deutsch ist. Und genau das erkennen wir immer wieder. Das heißt, die Anerkennung aller Völker sind in Ordnung, nur nicht des deutschen Volkes. Und zu denen gehört man. Und hier sieht man, wozu eine propagandistische Abrichtung führt, nach dem Zweiten Weltkrieg, die konsequent durchgezogen wurde, dann einen Höhepunkt fand in der 68er-Bewegung und von dort an dann quasi ein neuer Umschwung in eine neue diktatorische, uniformierte Grundhaltung kam. Diese Uniformierung, wir glauben bei Uniform immer an eine Uniform, so mit ganz schick und ganz toll und wie die dann alle so aussehen, gleich gebürstet in der Optik. Und hier ist die Uniform eben halt in der Ungleichheit, in dem Bunten. Aber auch dieses diktierte Bunte wird irgendwann uniform. Und wir sehen ja im Prinzip, in welcher geraden Struktur genau dieses System durchgeführt wird.
Ja, also wir haben übrigens hier, ich sehe hier gerade noch eine Zuschrift, wo jemand sagt, haben Sie in Ihrem Podcast ernsthaft gesagt, dass Sie die Wahlprobleme nicht ansprechen werden, weil man das auf YouTube nicht darf? Und dann schreibt jemand also hier ganz wütend, dass wir also unserer Aufgabe nicht nachgekommen sind. Nein, wir haben ja einige davon auch veröffentlicht und jetzt haben wir wieder eine aus Bremen veröffentlicht. Aber ich denke, wir werden hier wenig tun. Ich denke, wenn jemand Beweise hat für Wahlbetrug, für wirklichen Wahlbetrug, soll er uns die ruhig schicken, oder?
Ja, also ich denke mal auch, wir sind da schon sehr deutlich in unseren Aussagen und ich glaube, die meisten können sehr gut nachvollziehen und zwischen unseren Zeilen lesen, was wir meinen und denken. Man muss nicht alles sagen, was man denkt. Da kann man lernen von der letzten Zeit in der DDR, denn dort befinden wir uns ja vergleichsweise wieder, wo man vieles gesagt hat, ohne es zu sagen. Und nun kommt die Kritik gerne, die dann heißt, ihr müsst die Menschen dort abholen, wo sie sind. Und dann sage ich ehrlich gesagt ganz deutlich, da wo die meisten Menschen sind, da traue ich mich gar nicht mehr hin.
Also besser kann man das ja wieder nicht sagen, Andreas. Du hast heute einen guten Tag, ne?
Habe ich immer.
Ja, hau, hau, hau. So, ja, also wir haben darüber gesprochen, was darf man sagen, was nicht. YouTube hat beispielsweise ja angekündigt, und das haben sie dann wohl auch gemacht, wer Wahlbetrug überhaupt nur erwähnt bei den Bundestagswahlen in Deutschland, der wird ohne Ansage gelöscht. Aber wer jetzt tatsächlich ohne Ansage gelöscht wurde, und zwar also gesperrt wurde, das ist der deutsche Kanal von Russia Today. Russia Today hat mehr als 600.000 Abonnenten gehabt, ist der deutsche Ableger des russischen Senders RT, also Russia Today. Und jetzt wurde er eben gesperrt, weil der Sender, wie es heißt, gegen die Community-Richtlinien verstoßen haben soll. Danach habe YouTube in Anführung schwere und wiederholte Verstöße gegen die Community-Richtlinien als Gründe angeführt. Der bisherige Kanal von RT ist nicht mehr verfügbar, damit auch nicht mehr der fehlende Part und so weiter. Auch der zweite Kanal, es gab einen Ausweichkanal, den RT angelegt hatte, auch der wurde gesperrt. Und jetzt gibt es allerdings aus Moskau bissige, wütende Kommentare beziehungsweise auch Ankündigungen, Mahnungen, Warnungen. Denn die Löschung dieser RT-Deutsch-Kanäle bei YouTube wird als klare Zensur erkannt von der Seite Russlands, vor allem mit Duldung deutscher Behörden. Das hat RT-Deutsch auf der Webseite veröffentlicht. Und gestern hat also die zu Google gehörende Plattform YouTube alles gelöscht mit der Begründung Community-Richtlinien. Und Moskau sagt, dass der Schritt von gestern keine mediale Version von Barbarossa sein möge, der Invasion der Sowjetunion durch Nazi-Deutschland im Jahr 1941. Der Kreml erklärte, dass das Vorgehen besonders zynisch ist, wenn man bedenkt, dass der 28. September, gestern also, der von der UNO ausgerufene internationale Tag für den allgemeinen Zugang zu Informationen ist. Das russische Außenministerium hat darauf hingewiesen, dass Deutschland den russischen Sender viele Jahre lang schikaniert habe, einschließlich der Sperrung von Bankkonten und Verleumdung. Und der Zweck des aggressiven Aktes sei es, die Informationsquellen zum Schweigen zu bringen, die nicht in den für deutsche Staatsmacht bequemen Medienhintergrund passen.
Tja, und was die westlichen Medien dabei oder diejenigen, die das Ganze inszenieren, der Staat kann ja diese Zensur nicht durchführen und deshalb macht man das ja so geschickt und lässt die Unternehmen das machen, wo der Staat dann sagen kann, damit haben wir nichts zu tun, das ist eine unternehmenspolitische Entscheidung. Das Entscheidende ist natürlich, dass Russland dasselbe machen könnte und dann haben wir natürlich eine westliche Medienunterbindung in Russland und ich könnte die Russen an der Stelle wirklich verstehen. Also ich kenne Russland auch ein bisschen. Ich war in Omsk beispielsweise schon vor vielen Jahren und da liefen quasi rein amerikanisierte Fernsehprogramme, die komplett mehr oder weniger in Russland infiltriert wurden. Würde man diese Dinge beispielsweise rausnehmen, könnte man natürlich diese Spaltung zwischen Ost und West noch mehr verstärken. Das scheint auch das Ziel zu sein des Westens. Und deshalb legen wir ja auch immer großen Wert darauf, dass wir immer wieder über unser russisches Team bestimmte russische Artikel auch mal oder auch Meinungen, dann eben halt Kommentare ganz deutlich mal machen, aber nicht über Russland, sondern aus Russland. Das heißt, wir nehmen deren Perspektive ein. Wie das berühmte Indianersprichwort sagt, geh immer in die Mokassins deines Gegenüber und versuch mal in seinen Schuhen zu laufen und die Welt aus seiner Perspektive zu sehen. Nur dann kannst du etwas erkennen.
Wir nehmen nicht deren Perspektive ein, da möchte ich kurz widersprechen. Wir bilden sie ab.
Ja gut, aber es geht aus deren Perspektive, die Abbildung.
Ja, aber wir nehmen sie nicht ein.
Das ist richtig.
Und an auch nicht. Weil wir versuchen wirklich hier möglichst neutral durchzukommen. Manchmal gehen so ein bisschen die Pferde durch, wenn man wütend wird, weil es so derartig gegen den logischen Menschenverstand verstößt, was in der heutigen Zeit passiert mit dem Kret-Reset von Herrn Schwab. Denn eins ist ja auch klar, die Mikrobenzeit scheint bald vorbei zu sein und wir rutschen jetzt dann in den Klimawandel-Lockdown und da kommen wir auch gleich noch hin, das wird heftig werden. Wir bleiben noch ganz kurz bei den russischen Medien. Die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonyan, die hat die Zensur durch YouTube als einen Medienkrieg gegen Russland bezeichnet. Und sie hat die russische Regierung aufgerufen, neben der Google-Plattform auch deutsche Medien zu sanktionieren. Und das Außenministerium hat darauf reagiert, hat sich der Meinung der Chefredakteurin angeschlossen und betont, dass Vergeltungsmaßnahmen angesichts der Ereignisse nicht nur angemessen, sondern auch notwendig sein. Das sei der einzig mögliche Weg, um das Interesse aller Partner an einem konstruktiven und sinnvollen Dialog über diese inakzeptable Situation zu wecken. Und während die Beschwerde von RT bei YouTube geprüft werde, hat das Außenministerium verlautet, arbeite die russische Regierung an der Formulierung von Vergeltungsmaßnahmen gegen das Unternehmen sowie gegen deutsche Medienunternehmen. Wie würdest du das einordnen?
Naja, wir sehen hier eines, dass das deutsche Medium, die deutsche Presselandschaft erkannt hat, dass das Volk in großen Stückzahlen ihm kein bisschen mehr vertraut. Denn aus welchem Grunde sollte man überhaupt irgendwelche Meinungen oder Stellungnahmen in irgendeiner Form verbieten? Jeder sollte aus meiner Sicht den noch so größten Unsinn behaupten zu können. Man kann ihn ja sachlich widerlegen und dann werden die Leute im Prinzip ad absurdum geführt und können dabei nur als Verlierer dastehen. Wenn also RT beispielsweise irgendetwas verbreitet und das heißt, das sind falsche Nachrichten, dann bräuchte man doch von ARD, ZDF und was wir da so alles haben, erklären und erläutern en Detail, warum es falsche Nachrichten sind. Und damit werden die Russen ja bloßgestellt. Jetzt verbietet man aber RT offenbar aus der Angst heraus, dass die Leute ZDF und ARD aufgrund der eigenen Fake News, die sie permanent produzieren, nicht mehr traut. Interessanterweise werden die ZDF und ARD YouTube-Kanäle nicht gesperrt, die auch voll sind mit Fake News und mit Falschnachrichten oder wo mit irgendwelchen, syrischen Spots für Menschenrechte in London und so weiter. Da werden also mit irgendwelchen Quellen gearbeitet, die hochgradig unseriös sind und so weiter. Würde ja auch reichen an der Stelle. Aus diesem Grunde ist eine ganz klare Aussage, es gibt eine Meinungsfreiheit, die muss gewährleistet sein. Und die Reaktion des Westens zeigt, dass die Menschen den Medien einfach nicht mehr glauben.
Spannend ist ja zum Beispiel Ken Jebsen, Ken FM, dem sind ja auch die Bankkonten gesperrt worden, PayPal abgemeldet worden, YouTube-Kanäle gesperrt worden. Der ist nun nachweislich kein Russe, aber er ist halt kritisch. Das heißt, es ist eine Verhaltensweise, die gegen Andersdenkende, gegen kritische, gegen freie Medien, jetzt sind die russischen natürlich auch keine freien Medien und jeder hat ja etwas, was ihn dazu macht, dass man ihn als nicht ganz frei bezeichnen kann, weil man das ja immer so ein bisschen aus der eigenen Subjektivität auch betrachtet, was auf der Welt passiert. Und es kommt halt auch immer darauf an, wie gut funktioniert dein logisches Weltbild, wie gut bist du mit den Schöpfungsgesetzen verbunden, wie gut passt das, was passiert, in den Rahmen der Naturgesetze hinein. Auf jeden Fall ist RT Deutsch ordentlich und übel mitgespielt worden in der Vergangenheit. Hier heißt es auch, dass beispielsweise Luxemburg den Antrag auf eine Fernsehlizenz im vergangenen Monat abgelehnt habe, wobei Bundeskanzlerin Merkel bestritten habe, dass dies auf Druck aus Berlin geschehen sei. Aber wir erinnern uns, der Axel Springer Verlag hatte ja vor kurzem das Magazin Politico aus den USA übernommen. Und das Magazin Politico hatte seine tiefste Besorgnis geäußert über das enorme Wachstum von RT Deutsch bei YouTube und auch bei Twitter. Und Politico hatte beispielsweise beanstandet, dass RT Deutsch im Bereich News und Politik im August 2021 bei Nachrichtenkanälen auf Platz 5 der Videoaufrufe lag. Und auch andere Medien wie Medium.com, das ist das Transatlantik-Bündnis Alliance for Securing Democracy und die Neue Zürcher Zeitung sind auf diese Kampagne mit aufgesprungen. Und und da gibt es auch Zahlen. Also wer war dort führend? Das war die Welt mit 49 Millionen, dann kam Bild mit 44,7 Millionen, dann die Tagesschau mit 25,4 Millionen, dann Spiegel TV mit 21,1 Millionen und dann RT Deutsch mit 19,6 Millionen vor ZDF heute, NDR Doku, WDR Doku, Deutsche Welle Deutschland, Südwestrundfunk und so weiter.
Tja, das spricht natürlich Bände und man macht sich hier, wie gesagt, natürlich Gedanken darüber, dass es zu viel wird. Interessanter Weise, wenn man nicht möchte, dass eine zu starke Konzentration von Macht entsteht, und das sieht man hier offenbar bei RT Deutsch, obwohl ja noch drei oder vier deutsche Großleitmedien ja noch davor stehen, vielleicht aber auch nur um zu kontrollieren, was berichten die dann gegen RT Deutsch, denn die Denkenden, die holen natürlich ihre Informationen nicht aus den deutschen Leitmedien, ist ja logisch, denn das ist ja auch alles relativ gleichgebürstet und gleichgeschaltet an der Geschichte. Aber wenn man hier gegen Größe ist und gegen Macht, dann frage ich mich, warum die Vertreter der freien Marktwirtschaft nicht gegen YouTube wettern oder gegen Facebook, die ja noch viel mehr Macht auf sich vereinen. Aber da ist es dann wieder anders, weil sie natürlich wieder zusammen unter einer Decke hocken. Das ist genau das Verständnis von freier Marktwirtschaft. Die Menschen entscheiden sich und sagen, okay, ich will bei RT Deutsch meine Nachrichten haben, weil ich denen traue, aber das ist dann nicht gewollt von den anderen. Das hat mit freier Marktwirtschaft, mit Liberalismus eben überhaupt nichts mehr zu tun, schon gar nicht mit Demokratie. Man fliegt regelrecht damit auf.
Wir werden mal sehen, wie das weitergeht. Das ist hier noch nicht ausgestanden, denn Russland versucht sich zu wehren. Und die Chefredakteurin von RT Deutsch hat auf eine lange andauernde Medienkampagne gegen RT Deutsch in Deutschland hingewiesen. Man sei am Anfang einfach nur besorgt gewesen und wollte wörtlich uns nicht reinlassen. Da dies aber nicht genügte und wir trotzdem weiter wuchsen, sagt sie, haben sie uns einfach entfernt. Und auf Telegram schrieb Frau Simonian: Dies ist ein echter Medienkrieg, den der Staat Deutschland dem Staat Russland erklärt hat. Und sie hat die Hoffnung geäußert, dass Russland jetzt wiederum die Deutsche Welle und andere deutsche Medien in Russland verbietet und die ARD- und ZDF-Büros unverzüglich schließt. Dies sei zumindest aus Selbstachtung vonnöten.
Ja, das wäre doch auch die logische Konsequenz, wenn mit solchen Methoden des Totalitarismus in Deutschland gearbeitet wird, dass Russland sich dann dagegen entsprechend wehrt. Also man kann den Deutschen nur raten, endlich mit dem Unsinn aufzuhören und wieder eine freie Meinungsäußerung zukommen zu lassen und sogar Lügen zuzulassen. Selbst das muss zugelassen sein, denn man kann Lügen ja auf einem kommunikativen Weg entlarven und der Bürger, der interessiert ist, der wird das sehr schnell erkennen, was wahr ist und was nicht. Man kann die Dinge nämlich immer sehr einfach erklären. Wenn einer komplizierte Sachen einfach nicht erklären kann, hat er sie entweder nicht verstanden oder er will damit die Wahrheit verschleiern.
Ja, und es scheint dir bereits auf diplomatischer Ebene Maßnahmen der russischen Regierung zu geben. Das hat die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, auf Telegram angekündigt. Die kündigen das alle auf Telegram an. Wir bereiten einen Kommentar dazu vor, sagt sie oder schreibt sie. Das wird allen gefallen, vor allem den deutschen Journalisten. Ja, und wir werden sehen, wie das weiter zugeht und vorangeht und werden euch dazu auf dem Laufenden halten. Du hast dazu noch einen Kommentar.
Ja, was für mich ganz wichtig ist, ist einfach eines, dass wenn RT Deutsch oder ähnliche russische Nachrichten von den deutschen Unternehmen eben halt geblockt werden. Wir auf unserer Seite sind weiterhin auch in den russischen, auch in den amerikanischen, auch in den arabischen Medien unterwegs und kontrollieren das, was da läuft. Und wir werden weiter darüber berichten. Also auf unserem Telegram-Kanal Eva Herrmann offiziell werdet ihr weiter auch über diese russische Perspektive informiert, wie sie es sehen.
Genau. So, wir kommen zum nächsten Thema, denn auch geopolitisch werden ja viele Strategien zurzeit gefahren, Andreas. Es gibt ja viele Ostbündnisse. Russland und China vereinigen sich mit Pakistan und Afghanistan und den ganzen Stans und so weiter. Aber jetzt gibt es eine neue Ansage, nämlich die Staats- und Regierungschefs der anderen Seite, nämlich der USA, Australiens, aber auch Japans und Indiens, treffen sich in Washington zu den ersten Gesprächen über den sogenannten quadrilateralen Sicherheitsdialog, kurz Quad genannt. Dessen Ziel ist es, den Aufstieg Chinas einzudämmen. Und jetzt denkt man, dass das eine super Sache ist, aber es gibt da auch Bedenken, denn China könnte durchaus auch Mittel haben, diesen Vorstoß ein bisschen auszumanövrieren.
Ja gut, die Mittel versuchen sie natürlich anzusetzen. Sie sind ja nun durch die Architektur der RCEP, das ist RCEP auf Deutsch. Das ist also das Freihandelsabkommen, welches in China initiiert wurde und den gesamten Fernen Osten inklusive Indonesien beispielsweise, inklusive Japan, inklusive Australien mit beinhaltet. Also da arbeitet man ja schon zusammen und insofern dürfte das nicht so ganz einfach sein. Und diese Gruppe, das geht natürlich aus, diese Quads von USA, die Australien, Japan und Indien als ganz wichtige neuralgische Punkte versuchen mit zu sich rüberzuziehen, um den US-Krieg gegen China eben etwas mehr mit Munition zu befeuern. Und China hat zum Beispiel dagegen natürlich sofort reagiert, gegen Australien zum Beispiel. Dort haben sie Sanktionen gegen australische Produkte verhängt, um sie von der Quad abzubringen. Und nun ist natürlich der australische Premierminister, dieser Scott Morrison, ein absoluter fanatischer USA-Fan. Und der sieht dann natürlich darin, dass die Sanktionen die Quad-Verbindung eher noch stabilisieren, als dass sie da mehr oder weniger die Leute einknicken lassen. Ich glaube, trotz alledem, dass das nicht wirklich groß funktionieren wird, was dieses Quad dort machen will, sondern das ist einfach nur ein strategisches Spiel der USA. Indien spielt nämlich eine ganz große Rolle. Es gehört nämlich auch zu diesen Quads, ist natürlich auch gleichzeitig in der Infrastruktur der Road and Belt Initiatives, also der Seidenstraßenprojekt des China mit drin, ist auch natürlich Mitglied in der SCO, also in dieser Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit. Haben wir neulich drüber gesprochen. Die neuen Staaten haben noch einen dazu bekommen. Das war jetzt der Iran. Hat der Westen auch nicht drüber berichtet. Aber so ist es eben halt. Indien ist eher schwach, wenn wir das BIP bzw. das PPP zugrunde liegen. Das ist auch nochmal ganz wichtig.
Was ist der Unterschied zwischen BIP und BPP?
Okay, also das ist vielleicht sogar eine ganz gute Frage, um das vielleicht mal kurz nochmal darzustellen, weil das viele nicht zuordnen können, was das bedeutet. Das Bruttoinlandsprodukt umfasst ja den Wert aller Güter und Dienstleistungen eines bestimmten Landes, die zum Beispiel in einem Jahr produziert wurden. Das ist die Wirtschaftskraft, natürlich nach Abzug der Vorleistung. Wenn ein Tischler zum Beispiel einen Schrank baut, muss er als Vorleistung das Holz zum Beispiel abziehen. Ja? Manche Länder wie China zum Beispiel haben natürlich ein extrem hohes Bruttoinlandsprodukt, weil dort sehr viele Menschen leben. Und deshalb teilt man das Bruttoinlandsprodukt natürlich oft durch die Einwohnerzahl. Und dann hat man das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf. Das ist also eine Maßeinheit. Viel wichtiger wäre eigentlich das Bruttonationaleinkommen. Das kann man bei der Gelegenheit, und ich komme sofort auf die Frage, dort wird die Summe der erwirtschafteten Einkommen aller Bewohner aus einem bestimmten Land erfasst, egal wo sie sich befinden. Also der Unterschied bei der Gelegenheit zwischen Bruttoinlandsprodukt und Bruttonationaleinkommen, BIP und BNE, verfolgt also das Bruttoinlandsprodukt das Inlandskonzept, das heißt die Messung aller Einkommen innerhalb der geografischen Landesgrenzen, das eines bestimmten Staates. Das ist das Bruttoinlandsprodukt. Das Bruttonationaleinkommen, das BNE dagegen, verfolgt ein Inländerkonzept, das heißt die Einkommen aller Staatsbürger eines bestimmten Landes werden dort zusammengefasst, unabhängig davon, in welchem Land sie leben. Also ein Deutscher, der zum Beispiel Geld in USA verdient, der wird dem deutschen Bruttonationaleinkommen auch zugeordnet. Das ist ganz wichtig, das zu erkennen. Und jetzt kommt das PPP, was du gerade fragtest, dann haben wir es richtig durch. Das ist das Purchasing Power Parity, so heißt das. Das ist die sogenannte Kaufkraftparität. Was heißt, das ist auch wichtig. Bei dieser Kaufkraftparität geht es um eine Art Bereinigung der Zahlen. Denn der nominale Vergleich zweier Einkommen in zwei verschiedenen Ländern sagt wenig darüber aus, was man sich von diesen Einkommen denn leisten kann. Das heißt, wie hoch ist die dazugehörige Kaufkraft? Diese wieder hat wiederum mit dem Preisniveau in den jeweiligen Ländern zu tun. Also die Umrechnung der Währung je nach Kurs ist wenig aussagefähig. Also wenn einer beispielsweise 2000 Euro verdient in Indien oder 2000 Euro in Deutschland, dann wäre er in Indien aufgrund dieser Kaufkraftparität reich, während er in Deutschland damit eher ein normales Leben führt. Das ist eben halt BIP und PPP. Das ist in Indien eben nicht so besonders hoch. Die sind eher schwach.
Noch was?
Wie wird denn auf das alles China reagieren?
Naja, Indien gehört natürlich zu den BRIC-Staaten. Insofern sind sie mit China sowieso verbunden. Die sind bevölkerungsstark wie China. Die BRIC-Staaten sind ja Brasilien, Russland, Indien und Südafrika. Also ein Konter. Unternehmensstruktur gewissermaßen zur westlichen Welt, die sich aufgebaut hat und eben halt auch zu verschiedenen anderen Dingen. Und außerdem liegt es natürlich geografisch an China dran und auch in der Verbindung zu Pakistan und so weiter. Also China hat da einen sehr, sehr starken Einfluss auf China. Die werden da relativ... China auf Indien. Und die sind auch in der Lage, relativ schnell Sand ins Getriebe der Seidenstraße zu schütten. Das wissen die Inder natürlich. Meine Vermutung ist, man wird sich auf Indien konzentrieren, sowohl von den Chinesen als auch von der US-Seite, weil das ein ganz wichtiger neuralgischer Punkt ist. Aber die Chinesen haben schlichtweg mehr finanzielle Mittel. Und Indien wird von diesen Zuwendungen aller Seiten eher profitieren. Und außerdem sind sie natürlich rundum umzingelt von chinesischen rein wirtschaftlichen Verbindungen zu diesen Peripherieländern wie Pakistan, Nepal, Bangladesch, Malediven, Sri Lanka. Die dämmen natürlich die Möglichkeiten Indiens massiv ein. Das ist also zum Thema Indien. Vielleicht zum Thema Japan noch. Das ist auch ganz wichtig, weil die gehören auch mit zu diesen Quads. Da gibt es ja diesen berühmten Streit im Ostchinesischen Meer schon seit langer Zeit. Japans Streit mit China um diese Inselgruppe im Ozean darf man nicht unterschätzen. Es ist also ein Problem, das Weltmächte gegeneinander aufbringen kann. Japan nennt diese Inseln ja Senkaku-Inseln, die knapp 2000 Kilometer von Tokio entfernt sind. Und Ende des 19. Jahrhunderts haben die Japaner diese Inselgruppe quasi annektiert. Die größte dieser Inseln ist übrigens nur 3 Kilometer lang, also relativ unscheinbar. Angeblich gab es damals keine Zivilisation dort und die Chinesen stellen da jetzt Ansprüche. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wo USA Japan auch immer wieder unterstützen und sagen, wir wollen, dass diese Inseln eben halt japanisch sind. Und das ist ein Zankapfel. Ja, und zum Thema USA, da haben wir alles gesagt, da reden wir ja regelmäßig drüber. Das ist der vierte jetzt im Quad-System.
Sand im Getriebe gibt es immer wieder gegen China, so derzeit auch von Großbritannien mal wieder, die ja eigentlich im Moment genug mit sich selber zu tun haben, aber das scheint wurscht zu sein. Ein britisches Marineschiff hat China wieder einmal mit einer Durchfahrt der Taiwanstraße provoziert. Und das hat jetzt zu einem Schlagabtausch geführt. Der Herausgeber der chinesischen Global Times hat Großbritannien aufs Korn genommen und hat über die internen Probleme Londons, wie zum Beispiel den Treibstoffmangel, gescherzt und fragt, ob die nicht andere Probleme haben. Und Peking hat dann nicht lange auf eine Reaktion warten lassen, während das chinesische Militär die britische Aktion als böswillig verurteilte, kam eben diese Aussage des Chefredakteurs der Global Times, der hat die Frage gestellt, warum jetzt Großbritannien ein Schiff der Royal Navy schickt, um China zu einem Zeitpunkt zu provozieren, an dem Großbritannien vor einem schwierigen Winter mit Benzinknappheit und himmelhohen Energiepreisen gewarnt wird. Er bezog sich dabei auf die durch Panikkäufe ausgelöste Benzinknappheit und natürlich auch auf die sogenannte Gaskrise in Großbritannien und fügte hinzu, fühlt sich Großbritannien bei einer solchen Provokation nicht frustriert und etwas unsicher? Und das britische Militärjournal hat darauf sofort reagiert und bekräftigte die Darstellung des Vereinigten Königreichs, dass die Meerenge zu internationalen Gewässern gehöre. Wörtlich hieß es da, wenn das Befahren eines internationalen Gewässers China provoziert, dann scheint man eher ein Problem mit sich selbst zu haben.
Naja, das ist natürlich ein bisschen sehr einfach gedacht und sehr westlich orientiert, aber da muss ich ganz kurz was zu sagen, weil China betrachtet Taiwan ja als abtrünnige Provinz. Sie sehen sich selbst als chinesisch. Also sie sehen die taiwanische Provinz als chinesisch, so sehen sie es. Nachdem Mao Zedongs Kommunisten 1949 den chinesischen Bürgerkrieg gewonnen haben und dann die Volksrepublik China ausgerufen hatten, da zogen sich damals die unterlegenen Republikaner zurück und sind auf die Insel Taiwan geflüchtet. Und bis 1987 wurde Taiwan unter dem Begriff übrigens Republik China im Rahmen eines Kriegsrechts geführt. Das wissen die wenigsten. Wir unterscheiden also zwischen der Volksrepublik China und der Republik China. Und mit der Republik China meint man Taiwan, das zwar nie offiziell ausgerufen wurde, aber man hatte es damals 1949 gemacht, bis 1987, weil man immer noch vorhatte, die Volksrepublik China auf dem Festland wieder zurückzuerobern. Und ab den späten 80er Jahren entwickelt sich Taiwan dann allerdings eher schrittweise zu einer Demokratie und einer freien ökonomischen Welt, und nur eine kleine Minderheit der Bevölkerung wünscht sich heute noch eine Wiedervereinigung mit dem chinesischen Festland. Seine Unabhängigkeit von China hat Taiwan nie offiziell proklamiert, aus Angst natürlich vor militärischen Interventionen. Die sind ja sehr stark aufgestellt militärisch. Heute gehen übrigens 40% der Exporte Taiwans nach China und Hongkong. Ist auch interessant. Man baut aber seine wirtschaftlichen Beziehungen auch zu anderen Staaten weiter aus. Also diese Gegend brennt dort ziemlich zwischen China und Taiwan. Und diese Straße von Taiwan ist eben halt sehr eng an chinesischen Grenzgebieten dran. Nochmal Volksrepublik China und Republik China, was wir Taiwan nennen. Das ist der Zankapfel, um den es geht. Und da werden wir auch noch eine ganze Menge zu erfahren.
Und jetzt kommen wir nach China. Wir kommen nachher auch noch zur aktuellen Lage in Großbritannien. Da ist wirklich, wirklich was los. Aber diese Stromausfälle und auch Stromabschaltungen für Unternehmen wie auch für Haushalte, das hat sich jetzt auch in China ausgebreitet. Und das ist wirklich bemerkenswert, weil erstens geht ja all das, wovon wir hier schon immer wieder mal sprechen, seit Klaus Schwab sein bedeutsames Buch The Great Reset letztes Jahr im Juli mit Tamtam und Brimborium veröffentlicht hat. Und wir seitdem wissen, wie er die Zukunft der Welt sieht. Und spannenderweise läuft das ja dann auch alles so, wie er vorausgesagt hat. Also er ist für mich nach Jesaja und Nostradamus wirklich einer der größten Propheten. Er hat das alles vorausgesehen. Aber wie gesagt, man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass China, wo eine vierstellige Anzahl von Kohlekraftwerken im Bau sind und viele natürlich auch laufen und Atomkraft auch wie verrückt läuft, dass China sich jetzt diesen Klimawandelplänen mit unterwirft. Andreas, das ist ja etwas sehr, sehr Merkwürdiges und irgendwie passt es von außen betrachtet kaum ins Konzept. Aber du wirst mit Sicherheit gleich die Gründe erläutern, was dahinter stecken könnte. Ich möchte nur hier kurz in eine der Meldungen hineinlesen. Stromabschaltungen, Stromausfälle, die zunächst die Produktion in chinesischen Fabriken zum Stillstand brachten, haben sich auf die Haushalte im Nordosten des Landes ausgeweitet und zu Unfällen und erheblichen Beeinträchtigungen des täglichen Lebens geführt. Offizielle Erklärungen für die sich ausweitende, plötzlich auftretende Stromknappheit, von der inzwischen mehrere Regionen im Nordosten des Landes betroffen sind, sind spärlich. Die Provinz Jilin machte eine Verknappung der Kohlevorräte und die steigende Nachfrage der Industrie, die den Kohlepreis auf einen Rekord hochgetrieben hat, dafür verantwortlich. Andere Provinzen haben keine Einzelheiten genannt. Und zum Beispiel die Behörden der Provinz Liaoning, die an Jilin grenzt, erklärten auf einer Pressekonferenz, dass die Stromerzeugung seit Juli deutlich zurückgegangen sei. Die Behörden verhängten am 10. September bereits Strombegrenzungen für Fabriken, aber die Versorgungslücke weitete sich in der vergangenen Woche auf ein schweres Niveau aus. Andreas, eigentlich alles komisch. Sie verbannen den Bitcoin, der ja viel Strom schluckt, aber sie haben natürlich viele E-Autos auch.
Ja, in irgendeiner Form sind das irgendwie alles ziemlich strategisch durchschaubare Dinge. Also ich habe mir das mal angesehen, wo sind denn die Stromausfälle am stärksten zu vermelden? Nämlich in den Industriegebieten, die für die westliche Welt wesentlich sind. Nämlich, wenn nämlich die Zulieferer aus China ausfallen, dann können zum Beispiel in USA oder in Europa die Endprodukte nicht gefertigt werden. Und bei den eigenen Produkten sind überschaubare Ausfälle bis gar keine. Und wenn dann die Bevölkerung rundum natürlich auch von diesen Stromausfällen betroffen ist, dann zeigt das natürlich, dass man hier eventuell auch zeigen will, guck mal, das liegt wirklich an den Stromausfällen, denn die Chinesen gehen ja nicht sehr zimperlich mit ihrer Bevölkerung um. Und diese Kollateralschäden, dass die Menschen dann keinen Strom haben, das würde durchaus ins Konzept einer chinesischen Politik passen, soweit ich das sehe. Also ich sehe hier einen strategischen Krieg gegen die westliche Welt nach wie vor. Es geht immer noch um die Seidenstraße. Es geht immer noch um die Vormachtstellung der Ökonomie in der Eurasischen Platte mit China, Russland und Iran. Das sind die entscheidenden Spieler momentan.
Ja, es heißt hier also, von den Strombeschränkungen waren mehr als 10 Provinzen betroffen, sind sie nach wie vor. Darunter wichtige Industriezentren an der Ost- und Südküste. Mehrere wichtige Zulieferer von Apple und Tesla haben die Produktion in einigen Werken eingestellt. Darüber hatten wir neulich schon mal gesprochen. Klar, das sind natürlich westliche Unternehmen. Und mindestens 15 chinesische Unternehmen haben in Börsenberichten erklärt, das alles meldet übrigens die Epoch Times, dass die Produktion durch die Strombeschränkungen unterbrochen wurde, während mehr als 30 in Taiwan börsennotierte Unternehmen, die in China tätig sind, ihre Arbeit eingestellt haben, um die Beschränkungen einzuhalten. Also komischerweise dann wieder börsennotierte Unternehmen aus Taiwan. Und natürlich sind auch die Investoren in China besorgt. Angesichts der massiven Produktionseinschränkungen wächst jetzt auch die Sorge, dass sich das Wirtschaftswachstum verlangsamen könnte. Ein Analyst von Nomura sagt, der Stromversorgungsschock der zweitgrößten Volkswirtschaft und der größten herstellenden Industrie der Welt wird sich auf die globalen Märkte ausbreiten und sich auf sie auswirken. Also man spricht hier von einer Infektion natürlich dann auch wieder in den Westen rüber. Und dann heißt es hier, um mal ein bisschen konkreter zu werden, von Herstellern von Aluminium, Chemikalien und Maschinenteilen bis hin zu Farbstoffen, Textilien, Möbeln, Spielzeug und Sojamehl haben viele Unternehmen im Reich der Mitte damit zu kämpfen. Betroffen sind auch einige Branchengrößen auf den Weltmärkten. Hier werden dann auch nochmal Apple und Tesla genannt. Und hier sagt man, dass ein Grund für die Misere in den Klimazielen der Zentralregierung liegen würde. Nämlich Peking will den Stromverbrauch um 3% in diesem Jahr reduzieren, heißt es, um das zu erreichen. Und deswegen hatten die Provinzregierungen die Vorgaben für den Stromverbrauch zuletzt nochmals verschärft. Mancherorts dürfen die Einwohner zum Beispiel keine Wasserkocher oder Mikrowellen mehr benutzen. Und die Einkaufszentren schließen früher.
Ja, hier muss man eines ganz wichtig nochmal klarstellen. Wenn China sich Sorgen macht um das Wirtschaftswachstum, können wir davon ausgehen, dass sie sich keine Sorgen machen um das Wirtschaftswachstum. Und das stimmt auch. Sie haben ganz andere Ziele. Das Wirtschaftswachstum spielt nämlich gar keine Rolle mehr, da wir wissen, dass aufgrund der Lieferketten und der gesamten Architektur, die ja so fragil war, der gesamten Ökonomie und der Transportwege, der Kuchen, der Weltkuchen der gesamten Ökonomie immer kleiner wird. Es geht jetzt nämlich nicht mehr um Wachstum, es geht um die Verteilung des Kuchens. Und wenn beispielsweise China kleine Mikrochips, wo ein Chip beispielsweise 50 Euro kostet beispielsweise, und diese 50 Euro jetzt nicht in die chinesische Wirtschaft verbucht werden, dann bedeutet das ein Wirtschaftsverlust um 50 Euro. Dieser Chip allerdings eingebaut wird in eine Maschine, die 1 Million kostet und die kann jetzt nicht gebaut werden, bedeutet das in dem Produktionsland zum Beispiel USA jetzt um 1 Million das Wirtschaftswachstum fällt. Also das heißt, dass die exponentiell weitaus größere, nein, dass die vielfache größeren Verluste in den Endprodukten stehen und nicht in den Produkten, die als Zulieferer in China stehen. Mit anderen Worten, der gesamte Kuchen formiert sich neu und wenn jetzt China beispielsweise 1% weniger Wirtschaftswachstum hat, dann kann das durchaus bedeuten, dass sie 20% mehr Marktanteile am gesamten Weltmarkt erreichen. Und das ist das eigentliche Wachstum, was dahinter steht. Der Kuchen wird immer größer verteilt in Richtung China. Und da ist es völlig wurscht, ob da so ein paar Anteile runtergehen an Wachstumsraten. Das ist aus meiner Sicht ganz klar eine Falschmeldung, die ganz klar in eine falsche Richtung ablenken soll.
Na, so ganz, also das ist jetzt die Sicht, wie du das erläuterst, und das ist auch nachvollziehbar. Offiziell heißt es ganz anders. Also China will offiziell, und das ist weltweit auch sozusagen kommuniziert worden, als weltweit größter Produzent von Kohlendioxid und anderen umweltschädlichen Gasen im globalen Kampf gegen den Klimawandel antreten. Und der Präsident Xi hatte Ende 2020 auf einem Gipfel der Vereinten Nationen zum Klimawandel verkündet, dass das Land seine Kohlendioxidemission pro Einheit des Bruttoinlandsproduktes bis 2030 um mehr als 65% gegenüber dem Niveau von 2005 senken werde.
Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe ja großen Respekt vor dieser intelligenten, strategischen, ökonomischen Kriegsführung, die hier gefahren werden. Hier wird nämlich erklärt, es geht jetzt um Kohlendioxid und man wird dieses Kohlendioxid natürlich auch dort einschränken, wo sie nur ganz minimale Einbußen haben, aber die Rieseneinbußen genau beim Konkurrenten dann entstehen. Und damit können sie nämlich scheinheilig sagen, wir haben jetzt unsere CO2-Emissionen reduziert, während USA dadurch die Reduktion wahrscheinlich um ein Vielfaches bringen muss, alleine weil sie nicht mehr produzieren können. Das ist das ganze geschickte Spiel. Das heißt nochmal, der Kuchen, der verteilt wird, verteilt sich immer mehr in Richtung China. Wer sich mit China ökonomisch anlegt, der sollte die Kriegsstrategien beherrschen eines gesunden Krieges und sich nicht beschäftigen mit den ökonomischen Prinzipien, wie wir es im Westen damals gewohnt sind.
Ja, ich möchte mal hier vielleicht noch ein paar konkrete Beispiele bringen. Im März haben die Behörden zum Beispiel der Inneren Mongolei, einer Aluminiumhütte und anderen Industrieschwergewichten einen Riegel vorgeschoben, damit die Provinz ihre Vorgaben für den Energieverbrauch im ersten Quartal erreichen konnte. Im Mai hat es die südliche Provinz Guangdong getroffen, ein großer Umschlagplatz für Exporte. Und auch in anderen großen Industriegebieten entlang der Ostküste Chinas gab es in letzter Zeit Verbrauchsbeschränkungen und Stromausfälle. Nach Schätzungen der Analysten von Morgan Stanley wurden rund 7% der Aluminiumsproduktionskapazität ausgesetzt. In der Zementproduktion waren es rund 29%. Und als nächste Branchen könnte es Papier und Glas treffen, sagen die Experten. Und damit weiß man, was man einkaufen muss.
Ja, hier sieht man wieder, welche Kröte hier Russland schlucken musste, weil gerade die Ostmongolei, die ja an China grenzt, ein Zankapfel immer zwischen Russland und Chinesen ist und die Chinesen ja sehr, sehr stark ethnisch in dieser Mongolei vertreten sind, sie aber staatlich zu Russland zugehören. Und wenn man dort quasi minimale Einschränkungen der Ökonomie aufgrund der CO2-Propaganda jetzt durchsetzt, dann bedeutet das natürlich, dass das für Russland Schäden bringt. Allerdings wird Russland sagen, aufgrund der Vorteile, die wir aufgrund alleine der Seidenstraße haben, die durch Russland führt und der ganzen anderen Zusammenhänge, weil sie mit China und Iran in diesem Verbund sitzen dürfen, werden sie natürlich diese kleine Kröte locker schlucken. Also es ist schon ein hochspannendes, komplexes, strategisches Spiel, was hier läuft.
Ja, und noch schnell, wir wollen hier noch schnell zu Ende bringen, was übrigens cash.de gemeldet hatte. Nee, cash.ch, so ist es richtig. Die Kohle soll in China auch immer knapper werden, heißt es. Eine wachsende industrielle Nachfrage steht den Klimazielen gegenüber. Das sorgt dafür, dass die Versorger ihre Leistungen weiter in diesem Jahr hochgedreht hatten. Entsprechend war Chinas gesamte Stromerzeugung bis August tatsächlich um rund 10% höher als im Vorjahreszeitraum. Eine weitere Hürde für Peking ist, wie es hier heißt, die Kohleknappheit. Der anhaltende Handelsstreit mit Australien, dem weltweit zweitgrößten Kohleexporteur, hat dazu geführt, dass Lieferungen nach China stark eingeschränkt wurden, heißt es. Zudem verschärften die lokalen Behörden die Sicherheitsstandards, zufälligerweise gerade jetzt, für chinesische Bergwerke, nachdem es zu einer Reihe von Unfällen gekommen war. Die Kohlepreise sind an den chinesischen Terminmärkten in den vergangenen 3 Monaten um rund 50% gestiegen. Auch Erdgas wird weltweit immer knapper, da viele große Volkswirtschaften gleichzeitig sich nach Lockerung der Pandemiebeschränkungen mit dem Kraftstoff eindecken wollen. Also so viel dazu. Jetzt kommt gerade, ich muss das noch nachtragen, wir machen hier wieder einen Schnitt und springen nochmal zurück zu dem Streit zwischen Russland und Deutschland, was die Sperrung des YouTube-Kanals von RT Deutsch angeht. Gerade haben unsere Übersetzer eine Nachricht geschickt. Da heißt es, dass die Staatsduma sich jetzt mit dem Fall beschäftigt. Und zwar Wassili Piskarsjow, Vorsitzender der Staatsduma-Kommission zur Untersuchung ausländischer Einmischung in innere Angelegenheiten, wurde im Telegram-Kanal der Kommission mit folgenden Worten zitiert. Er hat also die Behauptungen des russischen Außenministeriums kommentiert, dass die deutschen Behörden missbräuchliche Maßnahmen gegen RT unterstützen, als die Konten von zwei Medienbetreibern eben gelöscht wurden. Und er sagt wörtlich, mehr als 20 Medien aus Deutschland sind beim russischen Außenministerium akkreditiert. Und nicht alle von ihnen halten sich bei ihrer Tätigkeit in Russland an die Normen unserer Gesetzgebung. Insbesondere die Aktivitäten der Medienholding Deutsche Welle, öffentlich-rechtlich, im russischen Informationsraum wurden von der Kommission nach der Überwachung ihrer Veröffentlichungen wiederholt negativ bewertet. Und Piskarsjow zufolge wurden diese Schlussfolgerungen von unabhängigen Experten und zuständigen Stellen bestätigt. Er betonte, dass die deutschen Medien seit 2019 unter der Beobachtung der Staatsduma-Kommission stünden und gegen russisches Recht verstoßen und sich in die inneren Angelegenheiten des Landes einmischen würden. Als Beispiel nannte er die Replikation einer Fälschung durch Journalisten der Deutschen Welle über die angebliche Entmündigung von 9 Millionen Menschen bei den russischen Wahlen. Da sagt er noch, die Kommission ist der Ansicht, dass die Russische Föderation allen Grund hat, Vergeltung zu üben. Das russische Außenministerium und die Aufsichtsbehörden verfügen über die dafür notwendigen Instrumente. Das allerdings heißt jetzt wirklich, es wird zu einem Medienkrieg kommen, der ist schon entbrannt. Und Andreas, ich muss dich doch fragen, weil normalerweise ist Russland mit Reaktionen gemächlich. Besonnen, die überlegen dreimal, lassen sich das durch den Kopf gehen, schießen nicht sofort zurück. Aber das hier ist offenbar wirklich zu weit gegangen, was YouTube da gemacht hat. Zu weit gegangen ist auch, dass die deutschen Medien vielleicht eher sogar genüsslich das noch, aber keinesfalls kritisch begleiten. Und da scheint man jetzt ordentlich zum Gegenschlag auszuholen.
Ja, und das wird sich auch zu einem Bumerang entwickeln. Denn die Schäden, die die westliche Propaganda im Osten beispielsweise macht, ist weitaus größer und gefährlicher für Russland, als was die Russen mit ihrer Propaganda im Westen machen. Und wenn man jetzt beide Propagandastrukturen eben halt machen lässt, kann man ja, wie gesagt, mit seriösen Nachrichten dagegen angehen. Aber offenbar ist es eben so, dass die westliche Medienwelt, die öffentlich-rechtlichen Medien, ZDF, ARD und wie sie alle heißen, oder auch die großen Leitmagazine Spiegel und wie sie alle heißen, einfach eben halt ihre Seriosität, die sie mal hatten, eingebüßt haben und erkannt wurden, dass sie mehr oder weniger Mainstream gebürstet wurden. Und wenn wir uns dann ansehen, dass eben anteilige Meinungen von anderen ausgebremst wird, wie das jetzt hier mit RT letztendlich passiert, dann sehen wir eine große Problematik, die wir schon mal hatten, und da blieb dann nur noch der Stürmer übrig, und dann wird es irgendwann wirklich gefährlich auch, und das müssen sich die westlichen Medien jetzt und auch die Politik wirklich an die Fahne heften. Sie gehen in den Streit, sie provozieren, sie wollen es offenbar so.
So, und jetzt kommen wir, vielen Dank nochmal für den Kommentar. Es ist spannend, so etwas zu beobachten. Das ist ja mehr oder weniger aus, wenn wir es mal versuchen, aus geistiger Sicht zu betrachten, aus der Perspektive heraus, dass das alte Falsche jetzt zusammenbrechen muss, ist das natürlich wieder ein Schritt weiter, der Licht ins Dunkel bringt und ich sage jetzt mal sehr hart, die Verlogenheit, die Heuchelei, die Vertuschungsmethoden mancher westlichen Medien mehr und mehr enttarnt. Und also wir sollten das wirklich einfach alles, was passiert, sehen als das, was das ist. Nämlich die Welt steht in einem extremsten Wandel. Und diese Transformation ist lange angekündigt. Das ist ein Vorgang, der kommt aus der geistigen Welt. Der kommt nicht aus Davos. Das sind die Handlanger, die jetzt das umsetzen und gar nicht wissen, wem sie eigentlich wirklich dienen. Aber ihr könnt an der Qualität der einzelnen Themen erkennen, yes, es geht in die richtige Richtung.
Ja, genau. So ist es wirklich ganz eindeutig zu sehen. Wir merken, dass wir immer mehr in eine Richtung laufen. Und ja, wir werden vor allem jetzt uns daran gewöhnen müssen, dass diese Veränderungen natürlich uns immer mehr fordern werden, dass wir das Licht am Horizont niemals aus den Augen verlieren dürfen. Es sind immer wieder Stürme, die von der Seite auf uns einwirken, die uns zum Taumeln bringen könnten, aber nicht müssen, wenn wir nicht wollen. Wenn wir mit dem Boden fest verankert sind, mit dem Licht nach oben ausgerichtet auch verankert sind, da kann der Sturm noch so heftig werden. Wir sind in beide Richtungen stabilisiert und können dabei nicht umkippen.
Nein, werden wir natürlich auch nicht. Rüstet euch und erschrecket, denn hier ist Immanuel, der Weltenrichter auch genannt, auch der Heilige Geist genannt, der Dritte da ganz, ganz, ganz oben. Und Jesaja, der Prophet, hat das wirklich so gut ausgedrückt und wir bekommen auch immer wieder Rückmeldungen von euch, dass ihr diesen so wichtigen und wertvollen Ausspruch euch zu eigen macht, denn es geht uns doch nicht anders, dass wir zwischendurch immer wieder dastehen, nach Luft schnappen und sagen, das gibt's doch nicht. Oh, was kommt denn da jetzt noch auf uns zu? Aber wir müssen uns dann wieder rüsten, wenn wir uns erschrocken haben und vielleicht sogar gestürzt sind und uns wieder erheben und die Krone richten und hoch erhobenen Hauptes mit dem Blick in den Himmel voller Gottvertrauen weitergehen. Ja, und diese gesamte globale Krise, die jetzt sich als erstes, was die Lieferkettenprobleme angeht, in Großbritannien gezeigt hat, das weitet sich ja längst aus. Also wir haben jetzt heute über China viel gehört, da läuft das schon genauso. Auch da wird natürlich mit einem Rückgang der Warenproduktion gerechnet, natürlich auch für China. Und auch der Chef des Logistikriesen Kühne und Nagel, der Mann heißt Detlef Trefzka, der ist der Chef des Schweizer Logistikriesen Kühne und Nagel, der sagt, dass also das noch schlimmer werden kann und dass sich das noch hochziehen und steigern kann, mindestens bis zum chinesischen Neujahrsfest Anfang Februar. Er sagt, bis dahin kann sich das Risiko verstopfter Häfen oder Terminals sogar noch erhöhen, hat er dem Spiegel gesagt. Auch danach seien die Engpässe voraussichtlich nicht überwunden. An den Häfen könne man möglicherweise im Sommer oder Herbst 2022 eventuell eine Normalisierung erwarten, aber sicher ist es auch nicht. Dazu müsste noch viel passieren. Vor allem, das macht jetzt Herr Trefzka als weiteres wichtiges Merkmal fest, vor allem müsse die Impfrate weltweit steigen und die Effizienz der wichtigsten Häfen deutlich verbessert werden. Bis in der Luftfahrt der interkontinentale Passagierverkehr wieder glatt läuft, könnte es noch länger als 2 Jahre dauern. Es heißt ja auch, die Häfen machen nicht auf, weder da in Südchina noch in Los Angeles noch in New York inzwischen, weil so viele Menschen aus dem Verkehr gezogen werden, weil sie sich infiziert haben. Und es heißt weiter, viele Einzelhändler hätten sich zwar auf die Situation vorbereitet und in den vergangenen Monaten ihre Lager gefüllt, aber jetzt steht Weihnachten vor der Tür. Die Menschen wollen ihr Geld auch ausgeben und sie werden die Folgen im Weihnachtsgeschäft spüren, wenn sie nicht saisonale Ware, etwa ein Elektrofahrrad, verschenken wollen. Für den, sagt er, kann ich nur hoffen, dass seine Bestellung schon draußen ist. Also nochmal auch an euch alle, wenn ihr irgendwas Wichtiges braucht, was in diese Richtung geht, Bitte bestellt es jetzt und dann könnt ihr glücklich sein, wenn es überhaupt dann noch rechtzeitig ankommt. Und in Großbritannien, darüber berichten wir seit vielen Tagen, hat jetzt der britische Wirtschaftsminister sich gemeldet und sagt, es gibt keine Garantien dafür, dass die Kraftstoff-, dass die Lkw-Krise, dass die Gastgewerbekrise, dass die Lebensmittelversorgungskrise und dass die Personalkrise in Großbritannien bis Weihnachten überwunden sein wird. Und er hat es nicht nur angekündigt, denn nun ist es schon soweit, dass in Großbritannien das Militär die Soldaten bei der Versorgung von Sprit und Benzin, also und Diesel, einspringen und eben auch rationieren und aufpassen, dass die Leute sich nicht weiter prügeln, weil wir haben ja da schreckliche Szenen gesehen, Andreas, wo die Leute sich nicht nur prügeln, sondern mit Messern aufeinander losgegangen sind, um ein paar Tropfen Sprit zu bekommen.
Ja, und das sind natürlich dramatische Alarmsignale, die sich da gerade aufbauen. Und wir merken, dass im Rahmen dieser Deindustrialisierung dieser halbvollen Gasspeicher, die sind noch zu 60-70% gefüllt in Deutschland zum Beispiel und all diese Dinge, dass das dazu führt, dass die Treib- und Kraftstoffe immer mehr in sich zusammenfallen. In England sind 90% aller Tankstellen davon betroffen, 90%. Die haben nichts mehr, ne? Das heißt, da gibt es keinen Sprit mehr. Das wird jetzt nur noch für die öffentlichen Fahrzeuge laufen. Das heißt, die Autos bleiben jetzt eben halt zu Hause. Man kann nicht mehr zur Arbeit fahren, sonst was. Geht nicht mehr. So einfach ist das Ganze. Gleichzeitig werden die Elektromobile, die ja noch schlimmer sind, die bekommt man natürlich nicht mehr geladen, weil nämlich die Elektrostromtankstellen auch abgeschaltet werden. Also wir sehen hier eine Entwicklung, die in eine Richtung geht und deshalb ist es so unglaublich wichtig, dass jetzt eine Vorsorge von staatlicher Sicht gegenüber der Bevölkerung sein muss, dass sie zum Beispiel nicht frieren. Das haben wir zum Beispiel in Ungarn, die jetzt anfangen eben halt dafür zu sorgen, dass den Leuten das nicht passiert. Da kann man wirklich nur den Hut vorziehen, wie die das regeln.
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu. Großbritannien, da bleiben wir noch, nämlich der britische Wirtschaftsminister sagt, dass die gesamte Versorgungskrise sich zuspitzen wird. Und das Ganze ist eben nicht nur darin zum Ausdruck gekommen, dass die Regale bei den Lebensmittelhändlern leer sind, sondern dass es jetzt auch die Mode und die Textilhersteller sind, die warnen, dass das Weihnachtsfest in diesem Jahr wegen steigender Preise und Personalmangels in Gefahr ist. Und wie gesagt, jetzt holt man also das Militär. Manche Quellen bei der Regierung sprechen davon, dass die Militärs helfen sollen, die Dinge zu verteilen. Andere sagen, nee, die sind nur aus Sicherheitsgründen da, damit solche Kloppereien nicht mehr zustande kommen. Aber Militärs haben natürlich auch immer Waffen. Und Andreas, für mich geht das so schon fast gefühlt in eine Richtung Anfang eines Bürgerkriegs.
Ja, das sind kriegsähnliche Visionen, die man da schon erkennen kann. Militär auf den Straßen, die dafür sorgen, wie der Sprit rationiert wird und dass Privatleute nachher ihre Autos nicht mehr voll tanken, sondern dass das nur noch den Feuerwehrwagen und den Krankenwagen erlaubt ist, was übrigens nachvollziehbar ist im Rahmen einer Krise. Wenn wir aber wissen, dass diese Krise handgemacht wurde durch Lockdown-Maßnahmen und deren gesamten Strukturen, die dort hinterstehen. Wir sprechen ja immer von der hybriden Kriegsführung und dazu gehört immer noch die Ever Given im Suezkanal, die da gelegen hat und all diese kleinen Dinge, die ja schnell wieder in die Vergessenheit geraten. Alles das führt jetzt genau dazu, wozu es führen soll. Und in Zukunft werden wir wahrscheinlich dann keine Corona-Masken mehr tragen, sondern Klimamasken. Die sollen dann wahrscheinlich den CO2-Austritt dann eben halt verhindern. Die Masken, dass die dann eben halt sich in dem Gewebe verfangen und dann verbuddelt werden. Mich würde nicht erklären, wenn Frau Baerbock auch mal so eine Erklärung kommt, warum man die tragen muss. Und ja, und so geht es eben halt in diese eine Richtung. Aber wir wissen, was du sagtest, es ist die geistige Welt und die sorgt dafür, dass dieser Umbruch der Menschheit jetzt vonstatten geht. Wichtig ist, dass man stabil steht.
Ja, es klingt ja ein bisschen bizarr, wenn man sowas sagt. Ja. Ich kann mir das auch vorstellen, dass da manche ein bisschen verständnislos schauen, ja. Aber es ist wirklich sehr, sehr wichtig, diese übergeordnete Strategie zu erkennen, denn vieles, was jetzt passiert, ist ja gar nicht so falsch an vielen Ecken. Auch, dass diese ganzen Masttieranlagen jetzt ihrem Ende entgegengehen, dass weniger Fleisch gegessen wird, dass es besser hergestellt wird, dass es allerdings dann wieder künstlich in Genlaboren gezüchtet werden soll. Das schlägt dann wieder den Boden aus. Aber ja, bis dahin ist es jetzt noch nicht gekommen. Und eben, wir haben auch schon darüber gesprochen, nicht nur in Großbritannien, sondern in ganz Europa rechnet man jetzt damit, dass Strom reduziert wird, dass er dezimiert wird, dass er eingeteilt, also portioniert wird. Und das sieht auch die Bundesregierung, also die bisherige in Deutschland, denn es gab ja, darüber haben wir auch schon gesprochen, einen sogenannten Gesetzentwurf zur Spitzenglättung, was ja eben nichts anderes heißt, als dass man dann ja also eben einschränken wird. Wer zum Beispiel sein E-Mobil an der heimischen Ladestation auftanken will, der kann dann zu den Hochlastzeiten in die Röhre gucken. Da hat auch Rayman Palmani, der kritische Journalist, einen sehr guten Artikel veröffentlicht. Und das soll dann ähnlich aussehen in Deutschland wie in Großbritannien, wo eben dann die Stunden bekannt gegeben werden, dass man nur zu bestimmten Zeiten noch laden darf. Und man weiß natürlich auch noch nicht, woher der Strom künftig in ausreichender Menge kommen soll. Denn die Netzbetreiber mehrerer EU-Länder warnen schon lange, schon mindestens seit Beginn des Jahres. Und jetzt scheinen immer mehr Regierungen auch dem Appell zu folgen. Wäre nicht die Bundestagswahl dazwischen gekommen, hätte Deutschland wahrscheinlich hier einmal mehr den unrühmlichen Vorreiter gespielt, sagt er. Aber so hat man sich mit anderen Dingen beschäftigt und wir werden sehen, wie es weitergeht. Die Energiekrise, viele schreiben es jetzt, ist nicht mehr zu verhindern in Europa. Und während also das alles ziemlich mau aussieht eben, wie gesagt, sogar das Militär schon eingesetzt wird und auch bei BASF beispielsweise jetzt drastische Schritte eingeleitet wurden wegen steigender Gaspreise. Da heißt es nämlich, da wurde bei BASF auch die Ammoniakproduktion an den Standorten Antwerpen und Ludwigshafen gedrosselt. Ja, in einer Mitteilung des DAX-Konzerns heißt es, das meldet NTV, die Bedingungen für den wirtschaftlichen Betrieb einer Ammoniakanlage hätten sich erheblich verschlechtert und BASF werde die Entwicklung der Gaspreise beobachten und muss jetzt die Ammoniakproduktion entsprechend anpassen.
Richtig, und das ist den meisten Leuten gar nicht klar, was das bedeutet. Ammoniak ist ja eine chemische Verbindung von Stickstoff und Wasserstoff in einem ganz bestimmten, in einer Summenformel. Und es ist ja ein stark riechendes und stechendes, farbloses Gas und giftig, das die Tränen reizt, und so kennen wir es auch nur. Aber Ammoniak ist eine der meistproduzierten Chemikalien und Grundstoffe für die Produktion von Stickstoffverbindungen und das bedeutet Düngemittel. Das heißt, es können keine Düngemittel mehr hergestellt werden. Nun sind unsere verkorksten Pflanzen natürlich genetisch so verändert worden, dass sie ohne Düngemittel gar nicht mehr richtig wachsen können. Und das ist wieder ein Baustein in Richtung Unterversorgung von Nahrung. Wir hören dann einfach, Ammoniak wird einfach ein bisschen reduziert aufgrund der Preise des Gases. Und im Nachhinein bedeutet das, dass damit auch wieder die Nahrungsmittelversorgung einen weiteren Schlag bekommt.
Ja, wir haben ja auch über die Kaliumdüngemittel aus Weißrussland gesprochen, deren Import jetzt auch eingestellt wurde. Das heißt, auch hier wird man irgendwann sagen, tja, leider klappt es mit der Landwirtschaft nicht mehr so, weil wir nicht genügend Düngemittel haben. Warum haben wir die nicht? Ja, wegen der Pandemie und wegen Klimawandel und überhaupt. Und jedem privaten Gartenbetreiber und Selbstversorger sei zu empfehlen, ordentlich Brennnesseln zusammen, die als Jauche anzusetzen. Und wie ihr das genau alles benutzen könnt, schaut bitte in dem großen Brennnesselbuch nach. Das ist wirklich ein Grundlagenwerk, solange es übrigens Bücher noch gibt, weil auch die Bücher, das Papier, das bekommen jetzt schon einige Autoren, wie zum Beispiel Beate Bahner, diese kritische Anwältin, deren Buch kann im Moment nicht ausgeliefert werden. Tja, weil kein Papier da ist, so kann es gehen. Und solange Bücher noch versendet werden, bestimmte werden halt jetzt schon nicht mehr versendet, aber über Brennnesseln, das dürfte noch erhältlich sein, Denn dieses Buch ist ein Grundlagenwerk über eine der absolut interessantesten und wertvollsten Heilpflanzen, die unsere Erde zu bieten hat, die Brennnessel. Bis hin zur Fertigung von Textilien, weil wir sehen ja jetzt auch mit den Textilfabrikationen und Produktionen wird es plötzlich eng. Und natürlich, früher gab es den Nesselstoff, der kommt aus der Brennnessel. Und in diesem Buch erfahrt ihr wirklich alles, wie ihr Brennnesseln, den Samen, die Blätter, die Stängel, die Wurzeln ansetzen könnt. Wie es zum Beispiel ein Elixier gibt, das gegen, eben auch gegen fortschreitende Probleme des Mannes im zunehmenden Alter, was die Prostata angeht, betrifft, wo unter anderem internationale Studien stattgefunden haben, die sagen, dass eine ganz einfach anzusetzende Brennnesselwurzellösung eben regelmäßig eingenommen diese Probleme einfach wieder zurückfährt. All das findet ihr in diesem Buch. Bitte, wer es nicht hat und wer daran interessiert ist, ich habe es hier und ich lese viel darin. Ich habe euch auch schon viel draus vorgelesen und wir werden auch demnächst wieder uns ein bisschen mehr darum kümmern. Aber das muss man einfach alles wissen. Und eben Brennnesseljauche als Dünger, um jetzt die Schleife wieder zu bekommen, ist so wertvoll wie nichts anderes oder auch verdünnt mit Wasser eben als Besprühungsspray, weißer Schimmel, gegen alle möglichen Befälle von Blättern, Blüten und Früchten. Andreas, und während also weltweit alle klagen, dass sie nicht genügend Gas und Strom haben, hat Ungarn einen 15-Jahres-Vertrag mit der russischen Energieversorgungsfirma Gazprom geschlossen. Und Kiew, also Ukraine, ist sauer und hat mit Konsequenzen gedroht. Und dieser 15-Jahres-Vertrag zur Lieferung von 4,5 Milliarden Kubikmeter Erdgas, das hat übrigens der ungarische Außen- und Handelsminister Csiható bekannt gegeben, soll die Versorgung sichern. Man will nicht, dass die Menschen frieren. Die Energieversorgung, heißt es, ist in Ungarn eine Frage der Sicherheit, der Souveränität und der Wirtschaft, nicht der Politik. Wohnungen, Häuser und Einfamilienhäuser können weniger mit politischen Beschlüssen, sondern mehr mit Gas beheizt werden. Das Gleiche gilt für die Lebensfähigkeit der Industrie.
Ja, und hier wird also wieder mal klar, wie diese Politik gegen Russland aus Sicht der EU hier falsch gelaufen ist. Wenn wir wissen, dass die EU alleine im Jahr 400 Milliarden Kubikmeter Gas benötigt und die Hälfte davon kommt von Gazprom aus Russland, von einem Unternehmen, nur ein Viertel kommt aus Norwegen, was immer so hoch dargestellt wird, und Ungarn verpflichtet sich zur Abnahme gegenüber Russland, wie gesagt, zu 4,5 Milliarden Kubikmeter, wobei 3,5 Milliarden aus Serbien kommen und 1 Milliarde aus Österreich. Und das war für mich nochmal ganz interessant, mal zu prüfen. Ungarn liegt ja strategisch so, dass es einmal eine sehr große Grenze hat zur Ukraine und dann eben halt eine weitere in die Slowakei. Aber das spielt da ja keine große Rolle. Das heißt, auf welchem Wege sollen die denn jetzt das Öl überhaupt, das Gas überhaupt bekommen? Und da ist mir nochmal eines ganz deutlich geworden. Am 01.01.2020, seitdem beispielsweise, existiert ja übrigens, und das wissen auch die wenigsten, eine neue Pipeline von Russland, die Turkstream. Und diese Turkstream, also die durch die Türkei geht, da gibt es keine Pressemeldung in den deutschen Medien darüber, ist so etwas wie Nord Stream 2. Das geht durch das Schwarze Meer und geht dann über Bulgarien und Serbien. Und aus diesem Grunde bekommt eben Ungarn dann auch diese Gaslieferungen, den größten Teil aus Serbien direkt, nämlich direkt aus Russland unter Umgehung der Ukraine. Und deshalb wird auch klar, warum die Ukraine so komisch reagiert, weil die Ukraine nämlich schon gesagt hat, wir werden dann das Gas eben halt abdrehen und diesen Transport. Ukraine ist ja ein Transitland, das wichtigste Schlüsselland für Russland und Europa, weil das Gas dort durchgeht. Aber es gibt auch Alternativen. Eine ist Nord Stream 2, die eben halt durch die Ostsee läuft und fertig ist, wo die EU sich dagegen stellt. Und die zweite ist die Turk Stream. Und das ist wirklich wichtig, dass man sich darüber mal Gedanken macht, dass auch um die Umgehung von die Umgehung der ukrainischen Struktur bereits schon Vorsorge betroffen ist. Das läuft seit 01.01.2020. Ruhig mal reingucken, ist interessant.
Ja, es ist sowieso interessant, wie die Dinge sich jetzt hier gewichten. Also die ungarische Regierung sagt zum Beispiel, die günstigste Energieversorgung der Bevölkerung sei ihr wichtigstes Ziel. Und dieser neue Vertrag, der jetzt geschlossen wurde, der biete sogar noch günstigere Preise für die Bürger als der vorhergehende. Und die ungarischen Verbraucher würden weiterhin einen der niedrigsten Gaspreise in Europa zahlen. Ja, die allerniedrigsten werden in Serbien bezahlt und danach kommt direkt Ungarn. Und auf die ukrainischen Drohungen hat die ungarische Regierung mittlerweile mit der Einbestellung des ukrainischen Botschafters reagiert. Die ungarisch-ukrainischen Beziehungen sind ohnehin bereits durch die Situation der ungarischen Minderheit in der Ukraine belastet, die wie andere Minderheiten dort unter der Verweigerung von Minderheitsrechten durch die Regierung leidet. Und der Kommentar des Ministers in Budapest lautet: Wir verbitten es uns, dass die Ukraine die Gasversorgungssicherheit Ungarns zu torpedieren trachtet. Ja, wir haben einen Energie-, einen Strom-, einen Gaskrieg, einen Medienkrieg zwischen den großen Players in unserer Welt. Und lasst uns unsere kleine Gemeinschaft pflegen in der Familie, am Küchentisch mit lecker Essen oder einem gemütlichen Glas Wein am Abend, schönen Gesprächen und Liebe. Gell, Schatz?
Ja, und das nach diesem langen, schweren Stoff, den wir euch hier präsentiert haben. Euch alles Liebe und genießt trotz alledem den Tag. Alles Liebe.
Bis später zum Abendgebet.